Deutschlandfunk. Sport am Samstag.
Mit Maximilian Rieger. Schönen guten Abend. Man kann Zuschauer langsam wieder in die Stadien lassen, wenn der Infektionsschutz das zulässt. Das ist die Meinung von Bundesinnenminister Horst Seehofer. Dabei hatten Bund und Länder am Donnerstag eigentlich entschieden, erstmal keine Großveranstaltungen zuzulassen. Über dieses zumindest gefühlte Hin und Her habe ich mit dem Sportminister aus Rheinland-Pfalz, Roger Lewenz, gesprochen. Das Interview hören Sie gleich. Außerdem sprechen wir über die neue Spielergewerkschaft von Novak Djokovic und ob die das Männertennis spalten könnte. Wir blicken voraus auf das Champions League-Finale der Frauen morgen. Wir fangen aber an mit der Tour de France, denn die ist heute unter besonderen Umständen im Corona-Risikogebiet Nizza gestartet. Mehr als 7000 neue Corona-Fälle an einem Tag. Die französische Regierung spricht von exponentiellem Wachstum. Und trotzdem ist heute in Nizza die Tour de France gestartet. Die Radprofis und ihre Teams sollen in den kommenden 3 Wochen komplett abgeschirmt leben. Was aber natürlich schwerlich mit dem eigentlichen Erlebnis Tour de France zusammenpasst, wo die Fans am Straßenrand stehen und die Fahrer anfeuern. Ob das zumindest am ersten Tag trotzdem geklappt hat, habe ich ARD-Radsportreporter Holger Gersker kurz nach dem Zielanlauf gefragt.
Ja, es ist tatsächlich alles befolgt worden, was die Regierung der Tour de France-Organisation aufgetragen hat. Und dennoch ist es natürlich so, dass es ein großes sportliches Ereignis ist, wie es es, glaube ich, in diesem Jahr in Europa noch nicht gegeben hat. Denn letztendlich, ohne jetzt Schätzungen der Polizei vorzugreifen, waren mehr als 100.000 Leute an der Strecke. Auflage war, dass am Start und auch am Ziel die Zuschauer keinen Kontakt aufnehmen durften mit den Fahrern, also keine Autogramme sammeln, keine Selfies machen, wie sonst üblich. Das kann man gut sicherlich auch umsetzen. Zudem hat die Stadt Nizza verfügt, dass hier im Start- und Zielareal in dieser besonders schwer momentan gebeutelten Region nur 100 Leute sich aufhalten. Auch das war umzusetzen. Aber umso mehr drängelten sie sich außerhalb dieser 100-Meter-Marke. Das ist nicht zu vermeiden in einem Land, in dem es Millionen Radsportfans gibt, an einem letzten Ferienwochenende hier in Frankreich, in der 5. größten Stadt des Landes. Es war klar, dass hier Zehntausende an die Strecke pilgern. Und das hat natürlich eigentlich nichts damit zu tun, dass es nur Großveranstaltungen mit bis zu 5000 Leuten geben soll in Frankreich momentan.
Es gab ja in den vergangenen Tagen erst eine leichte Lockerung der Regel für die Teams und jetzt wieder eine Verschärfung, auch wegen der Infektionszahlen, die gestiegen sind. Und jetzt müssen ja doch wieder bei 2 positiven Tests innerhalb eines Teams das Team wieder abreisen. Wie ist das aufgenommen worden im Lager der Fahrer und der Teams?
Ja, das ist die typische ganz, ganz schwierige Variante für den Weltradsportverband und insbesondere auch für den Veranstalter, weil der Verband hat gestern gesagt, unsere Regeln können sich nur auf den Sport beziehen. Also 2 positiv getestete Sportler und die Mannschaft muss nach Hause fahren. Aber als das publik wurde, hat direkt der Krisenstab der Regierung eingeschritten und hat vom Veranstalter verlangt, nein, Mannschaften bedeutet für uns in unserem Sinne alle Kontaktpersonen, nämlich die 30 Fahrer jeweils in einem Team, die 30 Menschen, Personen innerhalb eines Teams. Und das würde natürlich im Extremfall jetzt bedeuten, um ein Beispiel zu konstruieren, in einer letzten Woche hat Egan Bernal aus der Ineos-Mannschaft das gelbe Trikot und am letzten Ruhetag werden nochmal alle getestet und dann werden sein Pressesprecher und sein Busfahrer positiv getestet und die ganze Mannschaft muss nach Hause. Das ist natürlich etwas, was mit dem Regelwerk des Weltradsportverbandes nie im Leben vereinbar ist und da bin ich dann gespannt, wer die Regressforderungen übernimmt. Also das ist ein Tanz auf dem Vulkan hier mit all diesen Regeln und Forderungen und der Veranstalter sitzt da so mittendrin.
Kommen wir zum Sportlichen. Alexander Kristoff, der Norweger, hat die Etappe im Sprint gewonnen, in einem Rennen, das man aber als chaotisch bezeichnen könnte, zumindest abschnittsweise, oder?
Genau, und da konnte jetzt nun gar keiner dafür, denn es hat geregnet und zwar geregnet auf staubtrockene Straßen und so wurden diese Straßen glitschig und eigentlich nicht mehr zu befahren. Es gab Dutzende von Stürzen. Weitestgehend mit Hautabschürfungen, ohne die ganz schweren Verletzungen. Aber das wird sicherlich erst nach Stunden klar werden, wer sich hier wie schwer verletzt hat. Toni Martin ist es zu verdanken, dass am Ende das ganz große Tempo auf den letzten beiden Abfahrten rausgenommen wurde. Die Astana-Mannschaft hat dagegen rebelliert, ist dann wieder Tempo gefahren, wurde auch bestraft, weil einer, der da volles Tempo fuhr, dann gegen ein Straßenschild prallte in der Abfahrt, weil er eine Kurve nicht erwischte. Viele Diskussionen, viel Theater und am Ende ein logisches Resultat, dass nicht die Sprinter, die große Probleme hatten, wieder den Anschluss zu schaffen, das Rennen gemacht haben, sondern eben so Klassiker-Spezialisten. Im strömenden Regen hat ein Norweger vor einem Dänen und einem Niederländer gewonnen, nämlich eben Alexander Kristoff zum 4. Mal Etappensieger der Tour de France, vor dem Weltmeister Mats Pedersen aus Dänemark und vor dem Chef der deutschen Sunweb-Mannschaft, vor Chris Bohl aus den Niederlanden.
Einschätzungen von Holger Gersker von einer besonderen ersten Etappe. Und eine weitere Besonderheit, zumindest im Tour-Kontext, hat der Sieger bei der Siegerehrung erlebt. Dort gibt es nämlich keine Podiumsgirls mehr, auch weil eine Berliner Fahrradkurierin eine Kampagne dagegen gestartet hatte und nun für ein noch größeres Ziel kämpft. Tom Mustroff berichtet.
Auch über 100-Jährige können sich ändern. Die 107. Tour de France beginnt mit einem Novum. Und das hat diesmal auch nichts mit Corona zu tun. Die Siegerehrung wird in diesem Jahr gendergerecht vorgenommen. Eine Frau und ein Mann beglückwünschen gemeinsam die Sieger. Es ist das Ende der Podium-Girls, der jungen Hostessen, die nur Staffage waren.
Das ist ein großes Ergebnis, ein unerwartetes Ergebnis. Wir freuen uns sehr darüber.
Wer sich hier so freut, hat selbst großen Anteil an diesem Ergebnis. Tamara Danilov, Fahrradkurierin und Psychologiestudentin aus Berlin, hat mit einigen Freundinnen die Kampagne zur Abschaffung gestartet.
Wir haben die Petition im Mai 2019 gestartet. Sie wurde zum Start von Tour de France plötzlich viral. Das kam dadurch, gehen wir davon aus, dass ein paar bekannte Prominenten das im Twitter und im Fernsehen in Frankreich erwähnt haben.
Aber auch die Gruppe um die in Russland geborene Danilov war schwer aktiv, hat immer wieder in den sozialen Medien gepostet. Sie haben sogar den Tourorganisator ASO in Paris aufgesucht. Tourboss Christian Prudhomme fand aber den Weg von seinem Büro hinunter zu ihnen auf die Straße nicht. Umso größer ist die Freude, dass die Tour ihrer großen Forderung dennoch nachgekommen ist. Begonnen hat der Protest übrigens in Berlin. Danilov und ihre Freundinnen hatten sich daran gestört, dass auch beim Berliner Sechstagerennen Frauen lediglich als Begrüßungsstatuen eingesetzt wurden. Sie wollten erst gegen die Veranstalter dort protestieren, dann aber dachten sie größer.
Warum machen wir nicht einfach so, dass wir die Petition an das größte Rennen von Welt richten? Und wenn sie das umsetzen, dann werden alle Rennen in der Welt ein Beispiel von denen nehmen. Lass uns das einfach machen. Haben wir es gemacht.
Mit Erfolg. In der Rennfahrerwelt ist die Reaktion darauf allerdings eher zurückhaltend. John Degenkolb, einmal bereits Etappensieger bei der Tour de France.
Ich glaube, dass das auch der Lauf der Zeit ist, dass das ganz gut ist. Ja.
Ralf Denk, Chef des deutschen Rennstalls Bora Hans Grohe.
Ich konnte nur meine persönliche Meinung äußern. Also ich finde, dass man da übers Ziel ein bisschen hinausschießt. Aber vielleicht ist es auch zeitgemäß. Ich persönlich hätte schon sehr gern gesehen, wenn es so gewesen wäre wie immer.
Die Zeiten ändern sich aber, selbst bei Traditionsrennen. Zum Grand Départ der Tour de France in Nizza ist Danilov übrigens auch angereist, denn alle Forderungen sind noch nicht erfüllt. Sie hält am Start ein Banner mit der Aufschrift »Give us a proper Tour de France for women« hoch. Aktuell gibt es nur La Course, ein Eintagesrennen für Frauen, in diesem Jahr kombiniert mit dem Grand Départ der Männer. Es gewann die frühere Weltmeisterin Elizabeth Danen. Für 2022 hat UCI-Präsident David Lapartien eine echte Tour de France der Frauen angekündigt. Danilov nimmt diese Willensbekundung aber mit Skepsis auf.
Sie werden wahrscheinlich ein paar mehr Etappen dazu machen, aber sie werden keinen gestaffelten Start machen, sodass es am gleichen Tag läuft, dass sie dieselbe Route fahren und dass sie von gleichen Fans supportet werden und dass sie genauso viel im Fernsehen parallel zu Männern gezeigt werden. Das glaube ich gar nicht. Nein.
Deshalb hält Danilov das Banner mit der Forderung nach einer echten Tour de France für Frauen hoch. Die Zeit sei reif dafür. Ihren Kampf, um das zu erreichen, führen Danilov und ihre Mitstreiterinnen gewissermaßen nebenbei.
Ja, ich möchte gerne betonen, dass wir keine Aktivistinnen sind. So identifizieren wir uns nicht. Wir sind eine Frauenfahrradgruppe, die nur aus Spaß zusammen sind. Und wir sind auch kein professionelles Sportteam. Wir haben auch keine Sponsoren. Wir wollen das explizit nicht haben. Wir treffen uns zum Fahrradfahren, zum einen sicheren Raum haben, um unsere Frauensachen zu besprechen.
Zu den Frauensachen gehört dann eben auch, Druck auf die Tour de France auszuüben. Nach dem Grand Départ wird Danilov übrigens wieder selbst aufs Rad steigen und die malerische nördliche Mittelmeerküste bis Genua unter die Pedale nehmen. Denn ein bisschen Rennfahrerinnenblut fließt auch in ihren Adern. Einige Male hat sie an Meisterschaften für Fahrradkuriere teilgenommen. Den echten Proletarierinnen und Proletariern im Radgeschäft also.
Weniger Küsschen, mehr Gleichberechtigung bei der Tour de France. Das war ein Bericht von Tom Mustroff. Es ist eine historische Woche im US-Sport gewesen. Für 2 Tage haben die Spielerinnen und Spieler aller großen Ligen den Profisport zum Erliegen gebracht. Sie haben gestreikt, als Reaktion darauf, dass ein Polizist dem schwarzen Jacob Blake vor einer Woche 7-mal in den Rücken geschossen hat. Die Spieler in der NBA haben sogar darüber diskutiert, die Saison abzubrechen. Nun setzen sie ihre Playoffs in der Bubble in Florida aber fort. Auch, weil sie den Clubbesitzern das Versprechen abgerungen haben, ihre Mittel bei der kommenden Wahl einzusetzen. Kerstin Silms.
Basketballarenen werden im November für die US-Präsidentschaftswahl zu Wahllokalen umfunktioniert werden. Das ist Teil des Deals, den streikende Profi-Basketballer mit der NBA-Ligaleitung aushandelten. Außerdem einigten sich Athleten, Trainer und Vertreter der Clubbesitzer, eine Kommission für Sozialreform, Wahlrecht und Bürgerengagement zu gründen. Das waren Bedingungen der Spieler, um die NBA-Playoffs fortzusetzen. Die Spiele waren unterbrochen, seit die Milwaukee Bucks am Mittwochabend nicht zur Begegnung gegen Orlando antraten.
We are calling for justice for Jacob Blake and demand the officers be held accountable.
Ein Streik sei nötig, um nach 7 Polizeischüssen in den Rücken von Jacob Blake auf anhaltende Polizeigewalt aufmerksam zu machen, sagten die Spieler zur Begründung. Sie fordern eine weitreichende Reform des US-Strafjustizsystems. Polizisten, die auf Menschen schießen, müssten für Konsequenzen zur Rechenschaft gezogen werden. Milwaukee ist weniger als eine Autostunde entfernt von Kenosha, Wisconsin, wo die Schüsse auf Jacob Blake fielen. NBA-Teams aus allen Regionen der USA schlossen sich aber dem Protest an. Mehr als 80% der Spieler in der Liga sind afroamerikanisch. Es folgten Spielboykotts von US-Baseballmannschaften, Fußballmannschaften und ein Boykott von Tennisstar Naomi Osaka. Zuletzt strich auch die Hockeyliga Spiele in Solidarität mit den NBA-Sportlern und Opfern von Polizeigewalt. Die Botschaft: Es gebe in den USA derzeit Wichtigeres als Sport. Maria Taylor, ESPN-Sportkommentatorin.
This is revolutionary in so many ways because NBA-Players decided to take back the significance of their black body.
Das ist in vieler Hinsicht eine Revolution. Die Spieler haben beschlossen, den Wert ihrer schwarzen Körper für sich zu nutzen. Jahrelang wurden diese Körper im Sport für den Profit anderer missbraucht. Sie sagen, wir liefern keine Unterhaltung mehr, während wir zusehen müssen, wie auf unsere Brüder geschossen wird. Schluss damit. US-Präsident Trump kritisierte die Playoff-Unterbrechung, vor allem aber die Ligaleitung, die die Proteste unterstützt.
They become like a political organization. And that's not a good thing. I don't think that's a good thing for sports or for the country.
Die NBA sei eine Art politische Organisation geworden, sagte Trump. Das sei weder gut für den Sport noch für das Land. Es geht auch um viel Geld, Millionenhonorare für Spieler, Einnahmen durch Fernsehrechte für die NBA und Profit durch Werbespots für TV-Sender. Angeführt von LA Lakers-Star LeBron James wandten sich zahlreiche Athleten trotzdem dagegen, die Playoffs wieder aufzunehmen. James appellierte an die Sportler, ihre Stimmen zu erheben, jetzt, wo endlich viele zuhörten.
I think it's a special moment in the sense that you can be heard.
Er dürfte auch entscheidend zum Kompromiss beigetragen haben, der zur Wiederaufnahme der Spiele führte. Erst vor kurzem gründete LeBron James mit anderen schwarzen Sportlern und Künstlern eine Bürgerrechtsorganisation. More Than a Vote kämpft gegen Wählerunterdrückung und für eine hohe Wahlbeteiligung. Dafür wollen sich die Spieler nun auch weiter von der Bühne der Playoffs stark machen.
Kerstin Zilm über das Ende des NBA-Streiks in den USA. Es ist eine existenzielle Frage für viele Profisportvereine in Deutschland. Wann dürfen Fans wieder in die Stadien oder in die Hallen? Denn anders als die Fußball-Bundesligisten sind Clubs im Basketball, Handball oder Eishockey zum Großteil von Zuschauereinnahmen abhängig. Am Donnerstag haben Bund und Länder aber beschlossen, die Frage erstmal nicht wirklich zu beantworten. Stattdessen soll es jetzt eine Arbeitsgruppe geben, die bis Ende Oktober einen Vorschlag erarbeiten soll, wie Sportveranstaltungen mit Fans stattfinden könnten. Ansonsten sollen Großveranstaltungen bis Ende des Jahres nicht stattfinden, wenn dort die Hygieneregeln nicht eingehalten werden können und eine Kontaktverfolgung nicht möglich ist. Aus dem Sport kommt Kritik. Es wäre schon wichtig, dass allmählich mal verlässliche Rahmenbedingungen geschaffen werden, fordert der Geschäftsführer der Basketball-Bundesliga Stefan Holz. Und auch die Eishockeyliga DEL beklagt, dass man 6 bis 8 Wochen Vorlaufzeit brauche, was einen Start Mitte November schwierig machen wird. Daher habe ich vorhin mit Roger Lewenz, SPD-Innen- und Sportminister in Rheinland-Pfalz, gesprochen und ihn auf diese Kritik angesprochen. Herr Levins, Politik hat ja eigentlich die Aufgabe, verlässliche Rahmenbedingungen zum Leben und Wirtschaften zu schaffen. Hat die Politik im Hinblick auf den Sport in dieser Woche bei dieser Aufgabe versagt?
Nein, sie hat diese Aufgabe ganz ernst genommen und diese Verlässlichkeit auch dann dem Sport mitgeteilt. Die Verlässlichkeit in der Entscheidung gefällt dem Sport nicht. Das kann man nachvollziehen. Aber klar ist, der Schutz der Bevölkerung, auch der Fans, geht über alles. Und es gibt Regeln, die in Rheinland-Pfalz zum Beispiel bedeuten, Amateursportarten haben wenig Probleme. Die können 350 Leute im Moment auf dem Platz zulassen, 150 in den Hallen. Das geht gerade noch. Für die Amateure, Halbprofis, Profis, die in Sportarten unterwegs sind, wo der Eintritt einen großen Teil des Budgets des Vereins ausmacht, da ist es schwierig, das sehen wir.
Aber ist das wirklich so klar formuliert? Denn der Geschäftsführer der Eishockeyliga, Gernot Trippke, sagt zum Beispiel, wir lesen den Beschluss nicht so, dass Zuschauer grundsätzlich ausgeschlossen sind, eben weil da dieser Halbsatz drinsteckt, wenn Hygieneregeln nicht eingehalten werden und die Kontakte nicht nachverfolgt werden. Das heißt, was spricht dann dagegen, wenn man zum Beispiel als Deutsche Fußballliga, die ja ein Konzept auch schon vorgelegt hat, gesagt wird, okay, wir können Hygieneregeln einhalten und wir verfolgen auch die Kontakte nach. Was spricht dagegen, dann Fans ins Stadion zu lassen oder in die Halle?
Also diese Konzepte, zum Beispiel der DFL, die habe ich mir ja sehr genau angeschaut. Ich hatte auch Gespräche mit Vertretern von Mainz 05 und vom 1. FC Kaiserslautern. Das sind auch sehr gute und belastbare Hygienekonzepte. Aber auch diese Vereine sind mit uns einig, entweder gelten Regeln für alle Vereine oder eben nicht. Und das Generelle, das ist in der Runde der Kanzlerin mit den Ministerpräsidenten den Vereinen im Augenblick nicht zugestanden worden. Ich glaube, aus guten Gründen. Die Arbeitsgruppe ist eingesetzt. Wir werden dort Wege finden. Einzelne Sportereignisse, ich werfe jetzt mal den Blick auf den Nürburgring, da haben wir jetzt am Wochenende ein Rennen, da haben wir jetzt bis zu 2500 Besucherinnen und Besucher zugelassen. Dort hat man aber auch riesengroße Abstandsflächen. Man hat die Möglichkeit, dort wirklich zu jeder Tribüne auch einzeln hinzugelangen. Die Parkflächen sind getrennt, es gibt keinen öffentlichen Personennahverkehr. Also man muss sich die Dinge insgesamt anschauen. Und wenn jetzt Geschäftsführer sagen, sie brauchen mehrere Monate Vorlauf, das kann ich mir ehrlicherweise nicht vorstellen. Ich glaube, das kann man im Zweifelsfall, dann wenn es auch wieder genehmigungsfähig ist, auch viel schneller organisieren.
Das heißt, der Sport weint ein bisschen zu sehr aus Ihrer Sicht?
Nein, ich verstehe das vollkommen. Wenn es Sportarten gibt, die in der Finanzierung der Vereine zu einem ganz, ganz großen Teil an den Einnahmen der Fans in den Stadien, in den Hallen abhängen. Das kann man nachvollziehen, dass dann ein Fanverbot, ein Eintrittsverbot für Stadien oder für Hallen, das tut weh und das geht bis ins Mark. Das sehen wir auch. Wir tun uns nicht einfach mit solchen Entscheidungen. Aber nochmal, die Gesundheit steht über allem. Und wenn es Situationen sind, wo man dann am Schluss doch nicht mehr kontrollieren kann, ob Fans eng bei eng sind, dann geht das eben nicht.
Aber das gefährdet ja tatsächlich die Existenz von vielen Profivereinen abseits des Fußballs. Wie wollen Sie verhindern, dass wir im Jahr 2021 dastehen und ein Großteil des Profisports in Deutschland womöglich bankrott ist?
Naja, erstmal gibt es ja auch viele staatliche Hilfen. Das sind ja Wirtschaftsunternehmen und können in dem Fall auch von staatlichen Hilfen, wir haben auch viele Hilfssituationen dann vermittelnd klären können, in Anspruch nehmen. Aber nochmal, wir haben jeden Tag Entscheidungen zu treffen, die für die Wirtschaft sehr schwierig sind, die für einzelne Menschen sehr schwierig sind, die für Familien sehr schwierig sind, Schülertransporte, andere Dinge mehr. Und das ist eine sehr, sehr herausfordernde Zeit. Wir versuchen, alle durch diese Pandemie durchzubekommen. Aber noch einmal, das oberste Gebot ist die Gesundheit unserer Bevölkerung. Und daran hat sich alles auszurichten. Es gibt starke Unterstützung, auch finanzieller Art, für Unternehmen und Profivereine sind Unternehmen. Und bisher sind jedenfalls in Deutschland noch keine Vereine kaputt gegangen.
Wenn wir jetzt ein bisschen weiterblicken, unter welchen Bedingungen könnten denn aus Ihrer Sicht dann wieder Fans in Stadien oder auch in Hallen? Was müsste aus Ihrer Sicht gegeben sein, sowohl vielleicht von der Infektionslage insgesamt als auch dann von den Konzepten, die die Vereine vorlegen müssen?
Also ich glaube, wir waren da ja auf einem guten Weg. Bleiben wir mal bei dem berühmtesten Beispiel, den Hygienekonzepten der Deutschen Fußballliga. Die sind sehr gut, die sind belastbar. Wir haben die auch übersetzt in unsere Corona-Bekämpfungsverordnung. Würde dagegen verstoßen, werden Vereinsvorstände mit 5.000 Euro haftbar gemacht, Beteiligte mit 2.500. Also da ist auch auf der einen Seite eine sehr starke Kontrollfunktion eingebaut worden. Als wir glaubten, wir könnten auf dem Weg gehen, dass wir eine Anzahl X pro Stadion zulassen, haben wir die Situation gehabt, dass die Urlaubsrückkehrer und dass die Situation, dass man vieles nicht mehr so ganz ernst genommen hat, Familienfeiern als weißes Stichwort nennend, dass die zu einer gewissen Explosion der Zahlen geführt hat. Das heißt, jetzt haben wir im Moment eine Situation, wo die Zahlen steigend sind, die Infektionszahlen. Darauf muss man reagieren. Da kann man jetzt nicht mit größeren Freiheiten reagieren, sondern da muss man stringent handeln. Das heißt ja nicht, dass das im Laufe des Jahres nicht wieder sich anders entwickelt und dann Zuschauerzahlen zugelassen werden können. Verboten bis zum Jahresende, das sind die Großveranstaltungen, also Riesenkonzerte, wo die Menschen eng an eng stehen, oder Weihnachtsmärkte, wo die Buden eng an eng stehen. Wir bereiten uns ja auch schon darauf vor, dass Karneval nicht mehr in der gewohnten Form stattfinden kann 2021. Also das ist ja ein atmendes System, und Zuschauer bei Sportveranstaltungen können auch im Herbst wieder denkbar sein. Deswegen ist jetzt diese Leitarbeitsgruppe auf den November fixiert, und dann wird eine neue Bewertung da sein. Das Hygienekonzept der DFL, und dazu sind auch die anderen Sportarten in der Lage, das ist ein gutes und belastbares, und das wird eingesetzt werden, wenn die Rahmenbedingungen es zulassen.
Sie haben jetzt gerade das DFL-Konzept nochmal angesprochen und auch, dass es zumindest in Rheinland-Pfalz anscheinend da Sanktionen gibt. Aber ich habe in den vergangenen Wochen Gesundheitsämter und sonstige Behörden angefragt in den 36 Standorten, und dabei kam raus, dass bei mindestens 11 Vereinen aus der ersten und zweiten Liga nicht extern kontrolliert wurde. Ist das ein Problem aus Ihrer Sicht, dass dort Hygienekonzepte zwar auf dem Papier existieren, aber gar nicht überprüft werden, wie die umgesetzt werden?
Die müssen kontrolliert werden. Da gebe ich Ihnen vollkommen recht. Wir haben ja für den umgekehrten Fall, dass diese Konzepte nicht eingehalten werden, sehr hohe Strafen. Ich muss nochmal sagen, für Vereinsvorstände 5.000
Euro. Aber ich sag mal so, 5.000 Euro für einen Vereinsvorstand von den Bundesligisten ist jetzt auch eher Portokasse.
Finden Sie. Aus der privaten Kasse 5.000 Euro, Portokasse.
Von einem Bundesligisten,
so
Fußball,
ja. Aber es ist jedenfalls klar, dass wir in der Corona-Bekämpfungsverordnung diese Instrumente vorsehen. Das bedeutet im Umkehrschluss, wir erwarten, dass kontrolliert wird. Und ob es jetzt die DFL ist, ob es ein Bundesligist oder ob es ein anderer Veranstalter ist, da muss kontrolliert werden, da gebe ich Ihnen vollkommen recht.
Und was passiert, wenn nicht kontrolliert wird, wie ja in 11 Standorten der Fall ist?
Ja, Sie haben uns ja die Standorte auch genannt, und das werde ich mit meinen Kollegen dann auch besprechen. Ich finde, jedenfalls auch für Mainz, da muss die Kreisverwaltung das Gesundheitsamt kontrollieren. Das geht gar nicht anders, und das werden wir am Montag auf den Weg bringen.
Sagt der Sportminister aus Rheinland-Pfalz, Roger Lewenz. Und diese letzte Ankündigung betrifft unter anderem die Bundesligisten aus München, Dortmund, Leverkusen und Frankfurt. Details zu dieser Recherche wird es in den kommenden Tagen auf deutschlandfunk.de/sport geben. Tennis ist eigentlich eine Sportart, in der die Spielerinnen und Spieler mehr Mitspracherecht haben als in anderen Sportarten. Denn bei allen Organisationen, seien es jetzt die Tour der Männer und Frauen, im Weltverband oder bei den Grand Slams, da sitzen die Spielerinnen und Spieler eigentlich gemeinsam mit den Veranstaltern in den Gremien. Aber es gibt keine unabhängige Gewerkschaft. Novak Djokovic will das nun ändern. Caroline Kipper mit den Einzelheiten.
Die Association of Tennis Professionals, kurz ATP, bekommt Konkurrenz. Die Nummer 1 der Weltrangliste Novak Djokovic will zusammen mit dem Kanadier Vasek Pospisil eine neue Spielervereinigung gründen. Das geht aus einem Schreiben an Tennisprofis hervor, das der New York Times vorliegt. Für die neue Spielervereinigung soll Djokovic von seinem Posten als Vorsitzender des Spielerrates der ATP zurückgetreten sein. Die Spielervereinigung von Djokovic und Pospisil will sich mit Themen wie Turnierregeln, Gewinnverteilung, Disziplinarmaßnahmen und anderen organisatorischen Aspekten befassen. Details über die Pläne sind aber noch nicht bekannt, genauso wenig wie viele Spieler die Pläne unterstützen. Rafael Nadal und Roger Federer werden sich dem Vorhaben höchstwahrscheinlich nicht anschließen. Federer hatte im Frühling für Aufsehen gesorgt, als er eine Fusion von Männer- und Frauentour vorgeschlagen hatte. Die neue Spielerorganisation von Djokovic bezieht Tennisspielerinnen hingegen nicht mit ein. Die ATP selber sieht die neue Spielervereinigung als existenzielle Bedrohung an. Es mache keinen Sinn, dass die Spieler sich außerhalb der ATP organisierten, so ATP-Präsident Andrea Gaudenzi. Denn die Spieler seien bereits jetzt in den Gremien der Männertour vertreten.
Eine Gruppe von Spielern um Novak Djokovic plant also eine unabhängige Spielergewerkschaft und sorgt damit für große Verärgerung bei der ATP. Darüber spreche ich jetzt mit dem Vizepräsidenten des Deutschen Tennisbundes, Dirk Hordoff. Guten Abend, Herr Hordoff.
Guten Abend.
Herr Hordoff, spaltet Novak Djokovic mit diesem Vorschlag das Männertennis?
Das Männertennis ist leider gespalten, das schon seit einiger Zeit. Es gab ja großen Ärger damals um den Justin Gimestop. Es gab großen Ärger um den damaligen CEO Chris Kermode. Es gibt ein gespaltenes Player Council, dass die großen drei, Federer, Nadal und Djokovic, nicht an einem Strang ziehen. Das war in diesem Jahr, aber auch im letzten Jahr ganz klar zu sehen. Und diese Spaltung ist schädlich insbesondere für die Spieler.
Hilft denn dieser Vorschlag von Djokovic, diese Spaltung zu überwinden? Weil eigentlich ist das ja genau kontraproduktiv zu dem, was Roger Federer zum Beispiel im Frühjahr vorgeschlagen hatte. Der hatte ja gesagt, Männer und Frauen sollten zusammengelegt werden. Djokovic sagt ganz explizit, das ist jetzt nur für die Männer gedacht.
Nun, ich meine auch, einfach mal sowas rauszuhauen, wie man soll Frauen und Männer zusammenlegen, ist nicht unbedingt hilfreich, ohne es im eigenen Spieler-Council mal diskutiert zu haben und beschlossen zu haben. Das ist genau das Problem. Jeder ist Solist, keiner sieht das Gesamte. Die Spieler sind, wie gesagt, nicht geeint. Die großen Spieler bekämpfen sich. Das schwächt die Spieler, das schwächt deren Möglichkeiten. Und jeder Schritt, der jetzt kommt, ist ein weiterer Schritt in die Richtung Spaltung und nicht in die Richtung Vereinigung. Und die Spieler haben innerhalb der ATP eine enorme Machtmöglichkeit. Nur, die können sie wahrnehmen, wenn sie geeint sind und wenn sie wissen, was sie wollen. Wenn Spieler nicht wissen, was sie wollen, wenn sie jeder einfach das raushaut, was ihm gerade im Kopf geht oder was ihm nutzt, dann sind die Spieler selber dran schuld, wenn sie nicht ihre Möglichkeiten wahrnehmen können innerhalb der ATP. Und all diese Möglichkeiten haben sie nach Statut.
Jetzt gibt es aber ja trotzdem von der ATP die Stimmen, die sagen, das, was da jetzt gerade passiert, das, was Djokovic plant, das könnte die ATP wirklich in die Krise stürzen oder das Ende von der ATP sein. Ist es denn aus Ihrer Sicht wahrscheinlich, dass da irgendeine friedliche Koexistenz gefunden werden kann? Sollte es tatsächlich so eine unabhängige Spielergewerkschaft geben?
Ich glaube nicht, dass das erfolgreich ist. Eine Spielergewerkschaft kann nur erfolgreich sein, wenn sie die wesentlichen Spieler vertritt. Wir haben heute gerade ganz neu, habe ich bekommen, einen Brief, den unter anderem Rafa Nadal, Roger Federer, aber auch Jürgen Meltzer und Kevin Anderson an die Spieler geschrieben haben, mit der Aufforderung, nicht zu unterschreiben. Momentan ist große Unsicherheit. Ich habe eben gerade, während wir noch warteten auf unser Gespräch, eine Message bekommen von einem Agenten, der eine Menge von Spielern vertritt, der sagt, grundsätzlich wäre man ja der gleichen Meinung, aber da gäbe noch viel zu wenig Informationen und seine Spieler würden alle nicht unterschreiben. Ja, ich sage ja, das Ganze schwächt die Spieler, es hilft nicht den Spielern. Und es sollten halt vielleicht wirklich die, die ganz oben sind, überlegen, ob sie dem Gesamten dienen wollen, ob sie Themen wie Preisgeld, gerechte Preisgeldverteilung und solche Sachen besprechen wollen oder ob sie nur ihre eigenen Agenden verfolgen und sich darum kümmern, ob sie Turnierlizenzen haben oder anderes. Ich muss sagen, ich kritisiere da schon sehr deutlich die Top-Spieler, denn deren Job an sich, Vorbilder zu sein und ihre schwächeren und jüngeren und nicht so erfahrenen und erfolgreichen Kollegen gut zu vertreten, das erfüllen sie zurzeit alle nicht.
Das heißt, Sie nehmen Novak Djokovic nicht ab, dass er sich für die Spieler auf den Plätzen jenseits der Top 100 in der Weltrangliste einsetzt?
Doch, bei Novak nehme ich das noch ab, wobei er es meiner Meinung nach dann nicht erfolgreich wahrscheinlich macht. Denn ich sage ja, wenn man eine Vereinigung gründet und klar erkennt, dass man nur einen Teil der Spieler mitnimmt, dann müsste man auch sehen, dass man nicht die Spieler eint und dass man nicht dazu kommt, das Ganze wieder zusammenzuführen. Und ich glaube eben halt, dass die Spieler jahrelang sehr gut vertreten waren und ihre Einigkeit ein Key war, dass sie überhaupt vieles erreicht haben, was erreicht wurde. Aber dass die jetzige Generation und die jetzigen Spieler das etwas das Risiko gehen, das zu verspielen.
Woran liegt das? Warum sind die Topspieler so gespalten?
Ja, ich meine, da wird es viele persönlichen Agenten geben. Denn alle vertreten ja an sich das Gleiche. Ja, wenn Sie Roger Federer fragen würden, ob er der Meinung ist, dass es bessere Preisgeldverteilung geben sollte, dann sagt er ja. Und wenn Sie den Novak fragen, dann sagt er ja. Und der Rafa sagt auch nicht nein. Ich höre ihn dazu gar nicht sagen. Aber sie bringen zusammen nicht fertig. Alle drei sind ja im Council, sind 3 von 10 Council-Mitgliedern. Und es ist völlig klar, dass die drei, wenn die drei eine Meinung haben, dass das die anderen mitgehen, den Weg. Aber sie schaffen es nicht. Sie schaffen es nicht, sagen wir, die wesentlichen Punkte anzugehen, die wesentlichen Probleme anzusprechen, sondern sie, ja, ich sage jetzt mal, spielen wie kleine Kinder im Sandkasten, bewerfen sich mit Sand. Ja, und dann wird dann höchstens noch die Frage gestellt, wer wen hätte anrufen sollen, in welcher Gelegenheit. Aber es wird nicht die wirklichen Thematiken gelöst. Und das muss man sagen, ist eine vertane Chance, das ist schade.
Sagt Dirk Hordorf, Vizepräsident des Deutschen Tennisbundes, hier im Deutschlandfunk zu der angekündigten Gründung einer Spielergewerkschaft. Vielen Dank, Herr Hordorf, für das Interview.
Schönen Abend.
Er ist der Premier, der Japan am längsten regiert hat, Shinzo Abe, seit 2012 im wichtigsten politischen Amt in Japan und nicht nur wegen seiner Rekordamtszeit eine prägende politische Figur. Immerhin hat er es geschafft, dass die Wirtschaftspolitik seinen Namen trägt, Abenomics, eine Mischung aus Inflation, staatlichen Kreditprogrammen und Deregulierung. Und sein zweites Baby waren die Olympischen Spiele in Tokio. Die sollten eigentlich das Highlight seiner Amtszeit werden. Jetzt sind die Spiele verlegt und Abe hat seinen Rücktritt angekündigt wegen gesundheitlicher Probleme. Und was das für die Spiele bedeutet, darüber habe ich mit dem Japan-Experten Felix Sill gesprochen und ihn zunächst gebeten, zu beschreiben, welche Rolle Abe dabei gespielt hat, Olympia nach Japan zu holen.
Ja, Tokios Bewerbung um das Austragungsrecht hatte schon vor Abes Zeit begonnen. Nachdem er aber Ende 2012 zum Premierminister gewählt worden war, hat er sich dann auf der Zielgeraden dieser Tokio-Bewerbung sehr kräftig ins Zeug gelegt. Denn die Olympischen Spiele passten hervorragend ins Konzept von Abe für sein Land. Also Abe wollte Japan weltweit präsenter und kräftiger machen, wirtschaftlich wie diplomatisch. Und also diplomatisch liegt es natürlich auf der Hand, dass man als Gastgeber von Olympia viele wichtige Hände schütteln könnte. Und für Abes Wirtschaftspolitik sollte Olympia dann die Krönung sein. Also 2020 sollten 40 Millionen ausländische Touristen ins Land kommen und das wäre für Japan ein Rekordwert gewesen. Für all dies hat sich Abe extrem bemüht und war dazu dann auch bereit, die Wahrheit sehr kreativ auszulegen. Zum Beispiel hat er bei der IOC-Generalversammlung 2013 in Buenos Aires, wo ja Tokio dann das Austragungsrecht bekam, vor der Weltöffentlichkeit gesagt, dass Fukushima, dass dort alles unter Kontrolle sei. Also man muss sich erinnern, 2,5 Jahre zuvor war in Fukushima ein Atomkraftwerk havariert und zigtausende Menschen hatten evakuiert werden müssen. Abe erklärte dann kurz danach auch die Spiele von Tokio zu den Spielen des Wiederaufbaus, Wiederaufbau der Region um Fukushima, auch wenn dort der Wiederaufbau durch Olympia teilweise eher behindert worden ist. Doch wie wichtig Olympia für Shinzo Abe war, hat sich dann auch Anfang dieses Jahres wieder gezeigt. Also als die Corona-Pandemie in Japan schon diverse Sportevents in die Knie gezwungen hatte, beharrten die Organisatoren und Abe als Premierminister vorneweg, dass Olympia diesen Sommer auf jeden Fall wie geplant stattfinden würde. Und erst als Athleten und Verbände aus anderen Ländern dann sagten, sie würden dieses Jahr keine Athleten nach Japan schicken, wurde eingelenkt und Tokio 2020 verschoben. Abe hat also sehr viel politisches Kapital in diese Olympischen Spiele gesteckt und sehr viel Anstrengung unternommen, dass es auch alles wie geplant bleiben würde.
Wie reagieren denn jetzt das IOC und das Organisationskomitee in Tokio darauf, dass einer der größten Fürsprecher für Olympia jetzt zurücktreten wird?
Ja, also das IOC in Gestalt dessen Präsidenten Thomas Bach hat gestern ein Statement rausgegeben, in dem gesagt wurde, Premierminister Abe war ein starker Partner, der immer für die Interessen Japans eingetreten ist und dem man gleichzeitig immer vertrauen konnte. Und man wünsche ihm alles Gute. Die Zusammenarbeit sei sehr gut gewesen. Yoshiro Mori, der Präsident des Tokio-Organisationskomitees, hat betont, dass Abes Bemühen um die Olympischen Spiele sehr wichtig gewesen ist, aber dass die Spiele auch ohne Abe eine Herzensangelegenheit der japanischen Regierung bleiben werden. Und ähnlich hat das Yuriko Koike gesagt, das ist die Bürgermeisterin von Tokio. Sie hat betont, dass die Arbeit so weitergehen werde wie vorher. Das sind natürlich alles Stellungnahmen, die zu erwarten gewesen sind.
Ist das denn wirklich der Fall, dass Olympia 2020-21 jetzt einfach so weitergehen kann?
Ja, die Lage in Japan ist gerade sehr heikel. Man steckt mitten in einer neuen Infektionswelle der Pandemie. Die Entscheidung, wer aus der Regierungspartei aus Abe folgt oder ob es sofort Neuwahlen gibt, wird diese Tage erst noch gefällt. Aber wer immer der neue Premier werden sollte, der wäre wahrscheinlich gut beraten, die Rettung der Olympischen Spiele für nächstes Jahr, auch das ist ja nicht gewiss, erstmal nicht zur höchsten Priorität zu erklären. Einerseits könnte man sich so von Shinzo Abe abheben, der mit seinem langen Festhalten an Olympia für diesen Sommer ja auch die Nerven der japanischen Bevölkerung strapaziert hat. Und andererseits gibt es im Moment einfach tatsächlich Wichtigeres zu regeln. Das Land steckt in einer Rezession und die Infektionsfälle steigen derzeit täglich mit hohen Zahlen an.
Sie haben die Stimmung in der Bevölkerung jetzt gerade schon angerissen. Wie ist die denn im Moment? Also es klang jetzt gerade bei Ihnen so durch, als ob die Stimmung der Bevölkerung nicht mehr so pro-olympisch ist, wie sie das vielleicht zu Hochzeiten der olympischen Bewegung und der Planung war.
Über die letzten Jahre war die japanische Bevölkerung tatsächlich sehr begeistert von der Idee, olympische Spiele in ihrer Hauptstadt zu haben. Aber seit das Coronavirus um sich greift und zudem die Regierung diese Gefahr zunächst unterschätzt hat, ist die Stimmung eine ganz andere. Also Umfragen zeigen, dass eine Mehrheit der Leute auch für Sommer 2021 die Olympischen Spiele derzeit nicht will. Und was den Rücktritt Abes angeht, hörte man am Freitag einerseits viel Bedauern, weil er eben offiziell wegen einer Krankheit zurückgetreten ist. Andererseits hat Abe aber über die letzten Wochen deutlich an Rückhalt bei der Bevölkerung verloren, auch weil er so lange an Olympia festgehalten hatte, was viele Menschen in Japan derzeit wirklich nicht mehr als das wichtigste Thema ansehen. Also Olympia hat im Moment etwas den Beigeschmack eines pandemiefördernden Events, weil nämlich die Regierung so lange an Olympia festhielt im Februar, März, hat sich das Virus erst weiter ausbreiten können. Das ist der Eindruck und deswegen steht Olympia im Moment in Japan auch nicht unter dem besten Stern, wenn man die Leute fragt.
Felix Lill über die Folgen des Rücktritts von Shinzo Abe bei den Olympischen Spielen in Tokio. Und an dieser Stelle eine kurze Warnung. Im folgenden Beitrag wird sexuelle Gewalt gegen Kinder geschildert. Denn am Donnerstag hat das Landgericht Berlin den Jugendwart eines Angelvereins zu 10 Jahren Haft verurteilt, wegen schwerer sexueller Gewalttaten an Kindern. Die Taten sind so schwerwiegend, dass der Beschuldigte auch nach Ablauf der Haftzeit in einer Psychiatrie bleiben könnte. Damit ist es eine der höchsten Haftstrafen, die ein deutsches Gericht im Zusammenhang mit sexualisierter Gewalt im Kontext Sport je verhängt hat. Andrea Schildke über das Urteil und die Schwierigkeit, Kinderschutz in Sportvereinen sicherzustellen.
Saal B129 des Berliner Landgerichts. Die Plätze gut gefüllt. Unter den Zuhörenden viele Eltern und einige Jungen, manche im Grundschulalter. Sie hören, wie Richter Björn Jesse das Urteil gegen ihren ehemaligen Jugendwart verkündet. Was Sie getan haben, ist monströs, wendet sich der Vorsitzende direkt an den Angeklagten. Monströs vor allem im Hinblick auf die Folgen für die 7 betroffenen Jungen. Jede dieser Taten sei ein Stich in die Seele der Kinder.
Der Vorsitzende Richter hat das Urteil selbst als außergewöhnlich hohe Strafe bezeichnet und das damit begründet, dass es sich um außergewöhnlich schwere Verbrechen gehandelt habe. Der Angeklagte habe das Vertrauen der Kinder in seine Person ausgenutzt und planmäßig missbraucht.
Ordnet Gerichtssprecherin Lisa Jani das Urteil ein, das noch nicht rechtskräftig ist. Die Jungen und ihre Familien begrüßten die hohe Haftstrafe, erklärt Rechtsanwältin Manuela Liane Groll. Sie hat einige der Familien in der Nebenklage vertreten. Dass die betroffenen Jungen bei der Urteilsverkündung im Gerichtssaal sein wollten, kann die Juristin nachvollziehen.
Das sind ja eigentlich die Hauptakteure hier, sag ich mal. Das sind die, die das erlebt haben, die dann nichts gesagt haben, die sich dann getraut haben, die Sachen zu benennen. Und die wollten eigentlich viel häufiger hierher kommen. Und das haben wir dann so ein bisschen gebremst. Aber das war der Wunsch der Kinder, heute dabei zu sein.
Vielleicht auch deshalb betont der Richter in seiner Urteilsbegründung immer wieder, wir haben den Kindern geglaubt. Denn sowas könnten Kinder sich nicht ausdenken. Mit sowas meint er die schweren Straftaten, die Verbrechen. Für die trage der Beschuldigte allein die Verantwortung. Richter Björn Jesse spricht von Oral- und Analverkehr, Vergewaltigung und davon, dass der Beschuldigte die Kinder dazu animiert habe, an sich gegenseitig sexuelle Handlungen vorzunehmen. Der Beschuldigte habe etwas nachgestellt, was in seinem Kopf gewesen sei. Die Kinder seien seine Requisiten gewesen. Tatort, der Wohnwagen, den der Angeklagte auf dem Gelände des Angelvereins abgestellt hatte.
Der Vorsitzende hat ausgeführt, dass der Angeklagte seine Position als Jugendwart in dem Angelverein ausgenutzt habe und damit eben auch nicht nur die Kinder getäuscht habe, sondern auch deren Eltern und den Angelverein. Es habe sich bei den Geschädigten um Jungs gehandelt, die allesamt verrückt gewesen seien nach dem Angeln, und das eben habe er sich zunutze gemacht.
So Gerichtssprecherin Lisa Jani. Der ehemalige Jugendwart sei strategisch und planmäßig vorgegangen, analysiert der Richter, habe auch den Vorsitzenden des Angelvereins instrumentalisiert, ihn gebeten, den Computer mit belastendem Material verschwinden zu lassen, den die Polizei bei einer Razzia übersehen habe. Der Vereinsvorsitzende habe den Computer dann aber zur Polizei gebracht. Im Prozess hatte er als Zeuge ausgesagt, schildert Nebenklagevertreterin Manuela Liane Groll. Unter anderem habe der Mann die Schwierigkeiten für kleine Vereine geschildert, Kinderschutz zu gewährleisten.
Das kriegen solche kleinen Vereine gar nicht hin, das haben die uns hier auch gesagt. Das heißt, die Kontrollmöglichkeit, das, was wir uns vorstellen, dass in Sportvereinen mehr kontrolliert wird, die scheitert in der Regel an finanziellen Mitteln, weil so ein Angelverein, der ist froh, wenn da überhaupt jemand irgendeine Jugendarbeit macht.
Meral Molkentin kennt das aus ihrer Praxis. Die Kinderschutzbeauftragte des Landessportbundes Berlin berät Vereine im Umgang mit Fällen sexualisierter Gewalt. Sie hat das Verfahren verfolgt, war bei mehreren Verhandlungstagen im Gerichtssaal, auch bei der Urteilsverkündung.
Ich bin ja relativ häufig konfrontiert mit der Thematik und ich bin schon erschüttert und erschrocken von dem Ausmaß und den Taten, die da genannt worden sind.
Sie war bereits vor Beginn des Verfahrens über den Fall informiert, erläutert sie.
Der Verein ist auf uns zugekommen und hat bei uns gemeldet, dass sexuelle Übergriffe durch einen Jugendwart passiert sind. Wir sind dann im Kontakt geblieben, wir haben Beratungsgespräche, Unterstützung angeboten.
Eine Studie vor knapp 4 Jahren zum Ausmaß sexualisierter Gewalt im Leistungssport hatte unter anderem ergeben, nur die Hälfte aller Vereine hält das Thema Prävention sexualisierter Gewalt für wichtig. Erst wenn ein Fall im Verein bekannt werde, komme das Thema auf die Tagesordnung, sagen Expertinnen. Im konkreten Fall sei das Hilfsangebot des Landessportbundes Berlin an den Angelverein durch Corona unterbrochen worden, so Molkentin.
Die Unterstützung sah so aus, dass wir eine systemische Beratung mit auf die Wege gebracht haben, so dass der Verein sich sortieren kann und gucken kann, wie sie in die Zukunft gehen und wie sie den Fall aufarbeiten werden.
Was die 7 betroffenen Jungen angeht, sind die meisten laut Nebenklageanwältin Groll in therapeutischer Behandlung.
Fakt ist, dass der Missbrauch eine lebenslange Wunde hinterlässt. Manche gehen besser damit um, manche schlechter, aber lebenslang bleibt diese Verletzung da.
Ein Beitrag von Andrea Schildke. Olympique Lyon gegen den VfL Wolfsburg. So lautet das Endspiel in der Fußball-Champions League der Frauen, das morgen stattfindet. Für die Wolfsburgerinnen ist das die Chance, wie 2013 das Triple zu gewinnen. Ein Erfolg, der aber unwahrscheinlicher wird. Denn immer mehr etablierte Clubs aus dem Männerfußball nutzen ihre finanzielle Power, um in den Frauenfußball zu investieren. Und deswegen habe ich Ralf Kellermann, den sportlichen Leiter des VfL Wolfsburg, gefragt, wie der Verein gegen diese großen Clubs mithalten möchte.
Realistisch betrachtet ist es ähnlich wie im Männerfußball, dass es nahezu ausgeschlossen ist, dass man über Jahre hinweg als VfL Wolfsburg dann in dieser Balance der internationalen Top-Clubs mitspielen kann. Ja, wir haben das bisher sehr gut hinbekommen und sind auch jetzt nach diesem Champions-League-Turnier für die nächste Saison wieder gut aufgestellt. Wir haben es immer geschafft, diese hochkarätigen Abgänge zu kompensieren. Auch in diesem Jahr ist uns das wieder extrem gut gelungen. Aber man braucht kein Prophet sein, dass man vielleicht in den nächsten Jahren dann doch diese 6, 8 internationalen Aushängeschilder beim Männerfußball auch in dem Viertelfinale wieder sieht. Manchester United gibt extrem viel Gas, Real Madrid ist jetzt mit dabei und wie ich schon gesagt habe, die Italiener schlafen auch nicht. Wir versuchen diesen Erfolg immer wieder zu bestätigen, sind aber realistisch genug, dass wir vielleicht auch andere Wege gehen müssen, wenn uns Jahr für Jahr die Topspielerinnen verlassen, um im Ausland deutlich mehr Geld zu verdienen. Das gehört natürlich auch dazu, aber auch vielleicht in einem Club mit größerer Stahlkraft zu spielen. Dass wir versuchen, mit sowas wie wir es in der Vergangenheit eigentlich auch hatten, mit vielen jungen Spielerinnen, die noch nicht so viele kannten, wie zum Beispiel Eva Pajor oder auch Noelle Maritz oder auch selbst eine Pelin Harder war ja nicht auf diesem Stand wie heute, die richtigen Spielerinnen zu finden und dann mit unserer Qualität ja dabei zu bleiben. Und wir intern beim VfL Wolfsburg haben ganz klar uns gesagt, wenn wir es schaffen, uns fürs Viertelfinale in den nächsten Jahren zu qualifizieren mit diesen großen Clubs, dann haben wir vieles richtig gemacht und können da auch zu Recht traurig sein.
Verliert der Frauenfußball dadurch, dass jetzt die alteingesessenen Männervereine den für sich entdecken, verliert der Frauenfußball da vielleicht ein Alleinstellungsmerkmal oder wiegt die finanzielle Macht oder auch die Möglichkeiten, die halt das Geld, was in diesen Männervereinen steckt, dann die größeren Entwicklungschancen für den Frauenfußball? Also wie sehen Sie die Balance sozusagen zwischen der Tradition im Frauenfußball und den finanziellen Möglichkeiten, die die Männervereine mit reinbringen?
Ja, also ich halte jetzt da wenig von, das zu bedauern. Die Entwicklung ist, wie sie ist. Sie ist seit Jahren zu erkennen. Ich habe da schon von 3-4 Jahren schon darauf hingewiesen. Jetzt ist es soweit. Nein, der Frauenfußball wird enorm davon profitieren, dass dann kleinere Vereine dann ein bisschen auf der Strecke bleiben. Das ist dann die Kehrseite der Medaille. Aber die Topclubs in Europa haben erkannt, was im Frauenfußball möglich ist mit einem Invest und macht Spaß.
Ähnliche Tendenzen gibt es ja auch in Deutschland. Turbine Potsdam kooperiert jetzt mit Hertha BSC. Der erste FSC Frankfurt ist sogar ganz zur Eintracht Frankfurt unter das Dach gewechselt. Wird es dann auch dafür sorgen, dass es in Deutschland wieder enger wird? Weil in dieser Saison waren die Wolfsburgerinnen ja überragend und haben souverän die Meisterschaft geholt. Glauben Sie, dass da die Liga auch wieder zusammenrücken wird?
Ja, das ist ja nicht nur, dass man jetzt sagt, dass Frauenfußballclubs mit Männerfußballclubs zusammengehen. Das alleine reicht ja nicht. Es gibt ja auch genügend Negativbeispiele. SV Werder Bremen steigt jedes Jahr auf und dann wieder ab. Der SC Köln ähnlich. Borussia Mönchengladbach ist lang und klanglos mit einem Punkt, glaube ich, abgestiegen. Das heißt nicht immer, dass wenn dann ein Bundesliga-Club der Männer hintersteht, dass es dann auch so ernsthaft betrieben wird. Aber wenn ich hier auf Ihre Frage eingehen möchte mit Eintracht Frankfurt, wird es definitiv so sein, dass sie vielleicht noch nicht in der kommenden Saison ganz oben bei Bayern und Wolfsburg dabei sein kann, aber in naher Zukunft mit Sicherheit. Hoffenheim macht es auch sehr, sehr konsequent, gehen sie ihren Weg. Das hat man in diesem Jahr gesehen. Und mal gucken, was sich in Potsdam und bei der Hertha da entwickelt. Aber kann ja nicht schaden, wenn es in der Liga enger zugeht. Und was ja auch dazu kommt, was vielleicht den einen oder anderen auch noch dazu bewogen hat, mehr zu investieren, ist, dass ja auch in der nächsten Saison der dritte Champions-League-Platz für die deutsche Bundesliga ausgesprochen wurde.
Lassen Sie uns einmal noch auf das Finale natürlich gucken, was morgen ansteht. Der VfL Wolfsburg hat in den vergangenen 4 Jahren in der Champions League dann immer gegen Olympique Lyon verloren, teils auch im Finale. Wie bekommt man das aus den Köpfen raus oder nutzt man das tatsächlich eher dann auch als nochmal letzte Motivation?
Wir haben die beiden Finalspiele verloren, ja, aber jeweils noch nicht nach 90 Minuten, sondern einmal im Elfmeterschießen 2016 und 2018 nach Verlängerung. Und wenn ich die Situation von damals mal heranziehe, 2016 kamen wir direkt vom Pokalsieg, waren körperlich ja in einem Ende der Saison in einem müden Zustand, sag ich mal, und haben es wirklich geschafft bis ins Elfmeterschießen. Und 2018 war es noch krasser, da hatten wir 4 Tage vorher 120 Minuten bei gefühlten 40 Grad das Pokalfinale gegen die Bayern in den Knochen, wo dann Leistungsträger einfach beim Finale nicht zur Verfügung standen oder früh ausgewechselt werden mussten. Und Lyon hatte immer Wochen vorher Zeit, sich gezielt auf dieses Finale vorzubereiten. Jetzt ist die Situation komplett anders. Auch Olympique Lyon ist es nicht gewohnt, innerhalb von 9 Tagen 3 Spiele auf diesem engen Niveau zu beschreiten. Und man hat das schon beim Spiel gegen Paris gesehen, dass sie am Ende ja müder wurden. Und von daher rechnen wir uns nicht nur aus diesem Grund, sondern auch aufgrund unseres hervorragenden Kaders wirklich die Chancen bei 50-50 aus. Und es ist ein einzelnes Spiel und von daher sind wir sehr optimistisch, dass wir am morgigen Abend den Pokal gewinnen und den mit nach Hause bringen können.
Sagt Ralf Kellermann über das Champions-League-Finale der Frauen morgen Abend. Morgen Nachmittag findet in der Formel 1 bereits der große Preis von Belgien statt. Für Sebastian Vettel im Ferrari wird das sehr wahrscheinlich kein angenehmer Arbeitstag, denn die Qualifikation lief für den Ferrari-Fahrer nicht gut. Anders als für die Mercedes. Jens Gedeon.
Zum 5. Mal in Folge stehen beide Mercedes in Startreihe 1. Für Lewis Hamilton ist es die 5. Pole-Position im 7. Rennen der Saison. Selbst Teamkollege Valtteri Bottas war auf dem Hochgeschwindigkeitskurs in Belgien nicht in der Lage zu folgen. Trotzdem holte sich der Finne Startplatz 2. Der WM-Zweite Max Verstappen qualifizierte sich mit seinem Red Bull für die drittbeste Startposition. Sebastian Vettel und Ferrari haben in Spa einen neuen Tiefpunkt erlebt. Nur Platz 14 für den deutschen Vierfachweltmeister. Sein Teamkollege Charles Leclerc wurde 13. Das sind die schlechtesten Startpositionen der beiden in dieser Saison.
berichtet Jens Gideon über das Qualifying in der Formel 1. Und damit endet Sport am Samstag hier im Deutschlandfunk mit Maximilian Rieger. Vielen Dank Ihnen im Namen des gesamten Teams fürs Zuhören. Und Sie können die Beiträge und Interviews auch nochmal nachlesen und nachhören auf deutschlandfunk.de/sport oder in der kostenlosen DLF-Audiothek. Vielen Dank fürs Zuhören und einen schönen Abend noch.